Wir sind in der Predigtreihe Verheißungen, die Versprechen Gottes an seine Kinder. Und ich darf euch heute zwei weitere Verheißungen ausmalen. Das ist ein gutes Wort dafür. Herr, ich danke dir, dass du zu uns sprichst, dass du für uns etwas vorbereitet hast. Wir sind hier, Herr, weil wir von dir hören müssen, weil wir deine Wahrheit brauchen, weil wir jeden Tag neu gefüllt werden müssen mit deiner Wahrheit, mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit dir. Herr, ich bitte dich, dass du durch mich, Herr, dass du sprichst und dass du dich groß machst. Und ich bete, dass jeder Einzelne im Raum deine Stimme erhört, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Herr, was bei Menschen unmöglich ist, was wir nicht machen können, das kannst du tun. Ich bitte dich, gib uns Erwartung und gib uns Ohren, die hören, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich möchte euch mit hineinnehmen entweder in die Feldrede oder in die Bergpredigt, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Es kommen zweimal die Seligpreisungen vor, einmal in Lukas, einmal in Matthäus. Ich nehme tatsächlich Lukas, aber ich nehme euch damit rein und ich möchte euch das ausmalen, wie das war. Jesus und seine Jünger ist gelaufen und eine große Menschenmenge ist hinterhergelaufen. Und ihr müsst euch das vorstellen, also ich stelle es mir zumindest so vor, es war wie wenn in Mannheim so ein kostenloses Konzert ist. Alle sind unterwegs. Es gibt Leute, die Musik mögen und es gibt Leute, die Musik nicht mögen. Es gibt Leute, die nichts Besseres zu tun haben und es gibt Leute, die zufällig in der Stadt wohnen und es gibt Leute, die mitgehen, weil alle anderen Leute da hingehen. Aber wenn in Mannheim ein kostenloses Konzert ist, dann ist die Stadt voll. Und genau so stelle ich mir das vor. Jesus ist gegangen, seine Jünger sind mitgegangen, es waren Leute dabei, die sind geheilt geworden. Es sind Leute dabei gewesen, die haben gesehen, wie andere geheilt geworden sind. Es sind Leute dabei gewesen, die haben gehört, dass andere geheilt geworden sind. Es sind Leute dabei gewesen, die haben gehört, ey, wo der ist, da gibt's immer Ärger. Da musst du hin, da geht was. Die hatten keinen Fernseher, da gab's kein Spektakel. Und da war Jesus und die haben einfach gewusst, wo der ist, bestimmt kriegen die Pharisäer wieder eins ab. Da muss ich mit dabei. Bin gespannt, was er diesmal sagt. Dann sieht einer den anderen laufen, fragt der Nachbar, wo gehst du hin? Er sagt, oh, da ist wieder dieser wilde Typ unterwegs. Und dann sagt, oh, da komme ich mit. Schmeißt seinen Spaten weg, läuft hinterher. Es ist eine wilde, bunte Menge von Menschen, die sich um Jesus herum schart. Jeder mit einer unterschiedlichen Erwartung. Aber alle haben sich gedacht, jetzt hier geht jetzt irgendwas. Und Jesus sagt, ist super souverän und er sagt einfach, okay, lässt die Leute sich lagern. Und alle stehen da und sie wissen, jetzt geht's los. Er versammelt seine Jünger um sich. In erster Linie blickt er seine Jünger an. Die große Menge ist da. Und er sagt, glückselig die Armen, denn euer ist das Reich der Himmel. Boah, Paukenschlag. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk, das sich jetzt gerade noch so zurechtgenestelt hat, sich noch so ein bisschen Platz gemacht hat, den einen noch ein bisschen weggeschoben hat, die sind erstarrt. Der noch gerade eben aktiv war, fragt seinen Nachbarn, was hat er gesagt? Der sagt, psch, stell mich nicht, ich muss zuhören. Das war Umsturzcharakter pur, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, in Matthäus steht drin, glückselig ihr Armen im Geiste, denn euch gehört das Reich der Himmel. Jetzt ist es total ruhig. Alle sind ganz ruhig. Und Jesus spricht weiter. Und er sagt, glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden. Und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt den Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden. Denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Wow, das war absolut countercultural. Das war genau das Gegenteil von dem, was sie bisher gehört haben. Sie waren erstarrt. Und jetzt das Erste, was wir erstmal brauchen, um zu begreifen, was Jesus da gesagt hat, ist erstmal der Term, was heißt eigentlich glückselig? Momo, glückselig bist du, dass du René geheiratet hast. Ja, aber so ein kleines bisschen sagen wir das heutzutage nicht mehr so oft. Was heißt glückselig? Glückselig bedeutet, unglaublich freuen kannst du dich. Oder du bist absolut zu beneiden. Das ist, was Jesus sagt. Also man könnte, um das noch ein bisschen gebräuchlicher für uns heute machen, man könnte also sagen, du kannst dich unglaublich freuen, dass du heute im Lotto gewonnen hast. Oder du kannst sagen, glückselig bist du, dass du im Lotto gewonnen hast. Das leuchtet uns allen ein, da können wir alle mitgehen. Du kannst sagen, oh, du bist absolut zu beneiden, du Lehrer, dass du 6 Wochen Sommerferien hast. Du kannst auch sagen, 6,5. Du kannst auch sagen, glückselig, der du 6,5 Wochen Sommerferien hast. Ja, du bist zu beneiden. Oh Mann, das hätte ich gern. Und so ein Ausdruck aus glückselig. Nur, dass Jesus nicht sagt, glückselig, dass du Sommerferien hast, sondern er sagt, glückselig, die du arm im Geist bist. Das ist ein bisschen irritierender. Glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, ihr Armen im Geist, denn euer ist das Reich der Himmel. Das ist die erste Verheißung, die ich anschauen möchte. Und ich nenne sie nicht verdient, sondern geschenkt. Das erste, um was es geht, ist, auch wenn bei Lukas drin steht, ihr Armen, es geht in erster Linie nicht um den sozialen Status. Es geht in erster Linie nicht darum, dass er Leuten sagt, hey, wenn du nichts hast, dann freu dich. Oder gar, dass Jesus sagt, also die richtig, richtig arm sind, die sind glückselig, Umkehrschluss, am besten wir helfen ihnen nicht, dass wir ihnen ihre Glückseligkeit nehmen. Das ist nicht die Logik von Gott. Ja? Das Evangelium sagt eindeutig, wenn du jemanden Mangel leiden siehst, dann gib ihm. Ja, du bist kein guter Christ, wenn du sagst, oh, du hast nichts zu essen und du hast nichts zu schlafen, oh, du Glückseliger, ich preise dich. Und dann gehst du nach Hause, isst und schläfst. Das ist nicht das. Aber er blickt hier auf geistliche Armut. Und wie bei allem, was Jesus sagt, da steckt immer ganz viel dahinter. Und hier, wenn diejenigen, die erwartet haben, dass er was gegen die Pharisäer hat, die haben jetzt hier schon ihren ersten Volltreffer gelandet. Weil bei den Pharisäern galt, reich ist, wer die Schrift und die Überlieferung der Väter ganz, ganz, ganz genau befolgt und sich so einen Verdienst bei Gott erarbeitet. Das heißt, den Leuten war klar, reich heißt, ganz viel gute Werke gemacht haben. Arm bedeutet dementsprechend, keine Werke vorzuweisen haben. Was ist der Gedanke dahinter mit diesen Werken der Pharisäer? Der Gedanke ist, Gott schuldet mir. Gott schuldet mir. Ich habe das und das und das getan. Ich habe die notwendigen Bedingungen erfüllt. Ich habe gefälligst ein Anrecht und einen Ehrenplatz auf ein Stückchen Himmel. Gott schuldet mir. Und was sagt Jesus dazu? Wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Erinnert euch an Lukas 18,10, da ist das Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer. Der Pharisäer kommt zu Gott und betet und sagt, Herr, danke, dass ich nicht so furchtbar schrecklich und schlecht bin wie der Zöllner da hinten im Tempel. Ich habe gefastet und ich habe Almosen gegeben und ich esse niemals was Unreines und ich bin super, super, super toll. Und der Zöllner steht da hinten und sagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich bin ein Sünder und ich traue mich nicht vor dich zu kommen. Und Gott sagt, wer von beiden geht gerechtfertigt nach Hause? Das heißt, Jesus sagt, wenn du glaubst, dass du zu Gott kommen kannst und sagst, du schuldest mir Anteil, dann hast du gelitten. Wehe dir, denn du hast deinen Trost dahin. Seine Aussage ist, unglaublich freuen kannst du dich, wenn du erkennst, dass du nichts Gutes vorweisen kannst, womit du bei Gott irgendetwas kaufen könntest. Du hast keinen Anspruch. Und dann, wenn du das erkennst, bekommst du das Reich der Himmel geschenkt. Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht Gott schuldet dir, sondern Gott schenkt dir. Gott schenkt dir. Wie ist das mit uns? Wir müssen lernen, Geschenke anzunehmen. Ich stelle immer wieder fest, ich tue mich schwer, tatsächlich Geschenke anzunehmen. Und ich wette, dass hier ganz viele Leute im Raum sitzen, die sich genauso schwer damit tun. Ich beobachte das in meinem Umfeld ganz häufig, wenn du jemandem zum Beispiel ein ganz überdimensional großes Geschenk machst, dann versucht derjenige, dir etwas zurückzugeben. Schon mal aufgefallen? Habt ihr das schon mal erlebt? Nicht jetzt so dein bester Freund oder so, aber mehr so entferntere Bekannte, Nachbarn. Ja, es ist immer, du gibst mir, ich geb dir. Es ist ganz schwierig, jemanden zu segnen und er gibt dir nicht irgendwas dafür zurück. Warum ist das so? Wir wollen bei niemandem in der Schuld stehen. Wir wollen uns unabhängig machen. Ich gebe dir, du gibst mir, wir sind quitt. Nur Mittellose und Arme haben ein Problem. Sie haben nichts, womit sie sich wieder rauskaufen können. Da ist nichts. Nur Mittellose und Arme haben keine andere Wahl, als sich beschenken zu lassen, ohne dass sie etwas haben, womit sie sich wieder freikaufen könnten. Sie kommen da nicht raus. Was zeichnet einen Bettelarmen aus? Und das Wort, das Jesus hier benutzt bei glückselig ihr Armen, das ist bettelarm. Das ist nicht nur nicht reich im Sinne von, hast ein bisschen was, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es absolut unglaublich viel ist. Ja, also im Sinne von, du hast schon noch einen Job, aber es reicht halt nicht für einen Swimmingpool. Sondern er sagt, du bist absolut bettelarm. Du hast keine Ersparnisse, du hast keine Vorräte, du kannst dir selbst nicht helfen. Du bist absolut abhängig von der Gunst des anderen. Und das ist ein Zustand, den hassen wir. Den hassen wir. Wir versuchen da rauszukommen, wo wir nur gehen. Und Gott sagt, genau so musst du vor. Das ist der Zustand, in dem du bist. Also stell mal fest, den musst du dich gar nicht so machen. Das ist dein Zustand. Akzeptiere es. In unserer Beziehung mit Gott ist es falsch, dass wir uns vor ihm schämen, dass wir ihm nichts bringen können. Ich möchte es nochmal sagen. In unserer Beziehung zu Gott ist es falsch, dass wir uns schämen, dass wir ihm nichts bringen können. Diese Scham ist nicht von Gott. Diese Scham ist nicht gut. Diese Scham ist nicht irgendwie heilsbringend. Diese Scham ist direkt vom Teufel, weil wir nichts haben, was wir Gott bringen könnten. Und er weiß das und er liebt uns trotzdem. Wenn du nichts mitnimmst heute, nimm das mit. Er weiß, dass du nichts bringen kannst und er liebt dich trotzdem. Römer 8, 31 und 32. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wird er uns nicht auch mit ihm alle schenken? Er hat seinen Sohn gegeben für uns. Wird er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Du kannst bei Gott nichts kaufen, aber Gott möchte dir alles schenken. Die Logik der Pharisäer ist, ich brauche keine Beziehung zu Gott. Er schuldet mir. Wir müssen nie miteinander geredet haben. Ich habe ein Anrecht. Ja? Ich habe die Bonuskärtchen gesammelt. Ich kann jetzt zu Penny gehen und kann dafür mein Gläserset einlösen. Die schulden mir das. Was Gott möchte und was Gott heute zu uns ruft, ist, du brauchst eine lebendige Beziehung zu mir. Du musst alles aus dieser Beziehung heraus erwarten. Es ist die Beziehung, in die ich dir haben möchte. Und wenn wir uns das vorstellen, erkenne es, du bist hundertprozentig abhängig von Gott. Aber Gott ist kein böser Chef. Es ist keine unangenehme Abhängigkeit, sondern es ist eine liebende Vater-Beziehung. Und hier kommt nochmal das Wort Beziehung. Beziehung ist ganz wichtig. Wenn dir jemand distanziert ist und du bist von einer Person, die dir distanziert ist, in einer absoluten Abhängigkeitsbeziehung, dann ist es eine unangenehme Situation. Jemand, den du nicht kennst, von dem du keine Ahnung hast, was er tun wird, kann komplett über dich herrschen und über dich regieren und du hängst von ihm ab. Das ist scheußlich. Aber Gott sagt, hey, ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Ich bin dein Vater. Ich möchte ganz eng bei dir sein. Und je mehr wir das akzeptieren, dass wir arm im Geist sind und je mehr wir zu Gott kommen und sagen, hier bin ich, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts zu bringen, aber ich nehme deine Liebe als Vater an, desto enger wird unsere Beziehung und es ist überhaupt gar nicht unangenehm. Es ist das beste und das engste und der sicherste Ort, den wir haben können, wenn wir sagen, ich bin komplett abhängig von Gott, weil er ist ein guter, guter, guter Vater. Gott sagt dir, fühl dich jetzt ganz persönlich angesprochen, Gott sagt dir heute zu, ich weiß, sagt Gott, dass du nichts bringen kannst, was ich dir nicht zuvor gegeben hätte. Du kannst von mir nichts kaufen, der Preis ist zu hoch und so viel wirst du nie haben. Aber freue dich, du bist sehr zu beneiden. Ich schenke dir, du geistlich Armer, Anteil an meinem Reich. Ich schenke dir. Nehm es an und tret in die enge Beziehung mit mir. Ich bin gnädig und barmherzig und ich bin nur gut. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Herr, wir danken dir, dass bei dir andere Maßstäbe gelten. Herr, dass wir uns bei dir nichts erarbeiten können, aber dass wir vor dich kommen dürfen. Dass wenn wir erklären, dass wir nichts haben, dass du sagst, dann werde ich dir alles schenken. Herr, danke, dass du in einer engen Beziehung mit uns leben möchtest. Und ich bitte, dass du, Herr, ja, wenn es dich angeht, dann bet mit. Herr, ich bete für mich, dass ich diese enge Beziehung zu dir habe und sie niemals loslasse. Und niemals aus diesem Abhängigkeitsverhältnis zu dir heraustreten möchte. Herr, ich bekenne, dass ich nichts habe, was ich bringen kann. Aber ich danke dir, dass du das schon lange weißt. Und dass du alles vollbracht hast, dass ich dich dir nähern darf. Amen. Also, glückselig ihr Armen im Geist, denn euch ist das Reich der Himmel. Die zweite Verheißung, die mir wichtig geworden ist und die sehr gut dazu passt und die ich deswegen hervorheben möchte, ist die, die da sagt, glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Oder in Matthäus steht drin, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Also die Leute hören ihm zu, haben gerade eben schon irritiert geguckt, als es hieß, die Armen werden ganz besonders zu preisen. Und jetzt sagt Jesus, zu beneiden ist, wer eine Trauer so stark empfindet wie um einen Verstorbenen, denn er wird getröstet werden, er wird lachen. Die haben sich angeguckt. Die haben sich gefragt, hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er gerade gesagt, du bist zu beneiden, wenn du trauerst? Ist das normal? Ist es das, was ihr euch gegenseitig erzählt? Geht ihr zu jemandem, der in Trauer ist und sagt, ey, du bist zu beneiden und stell dir mal vor, du wirst wieder lachen werden? Du bist zu beneiden? Was sagen wir? Kopf hoch, ist nicht so schlimm, wird schon wieder, ach, nimm's nicht so schwer. Das sind die Worte, mit denen wir zu Leuten gehen. Wir sagen nicht, freu dich und du bist zu beneiden, dass du trauerst. Ja, wir machen Sachen klein. Wir sagen, hey, lass mal, denk um was anderes, denk um was Schönes. Und wichtig auch, Jesus sprach vorhin nicht von sozialer Armut. Als er von Hunger spricht, spricht er nicht von körperlichem Hunger und er spricht jetzt auch nicht in erster Linie von dem Leid, das wir erleben, wenn wir jemanden, der uns sehr wichtig ist, verlieren. Wenn wir wirklich jemanden verlieren, der uns sehr wichtig ist, dann ist Gott der Ort, zu dem wir müssen und wo wir allen Trost empfinden und wo wir Trost empfangen und Gott hilft uns durch so eine Situation durch. Aber das ist nicht, wovon er hier redet. Hier redet er von geistlicher Trauer. Was ist geistliche Trauer? Kennt ihr geistliche Trauer? Geistliche Trauer empfinden wir, wenn wir die Schwere unserer Sünden erkennen. Ist das gut für uns? Sollen wir das? Ja, wir müssen es erkennen. Reicht es, wenn wir das erkannt haben, als wir uns bekehrt haben? Nein, wir müssen es jeden Tag neu erkennen. Ist deine Sünde heute nicht mehr so schlimm, weil du Christ bist? Nein, sie ist genauso schlimm. Sie ist Sünde bleibt Sünde, sie wird nie besser. Und sie wird nie harmloser. Und wir sind niemals an dem Punkt, wo wir sagen können, ist nicht so schlimm. Wir müssen der Schwere unserer Sünde bewusst werden. Das ist geistliche Trauer. Und warum müssen wir das? Es ist wichtig, dass wir erkennen, wie schrecklich unsere Sünde ist und dass wir durch unsere Sünde, die wir getan haben, unwiederbringlich von Gott getrennt sind und dass wir erkennen, wie geistlich arm wir denn wirklich sind, damit wir getröstet und beschenkt werden können. Und damit Gott sagen kann, in dem Moment, wo du erkennst, wie sündig du bist und wie getrennt du von Gott bist und dass du keine Möglichkeit hast, dich irgendwie selber rüber zu retten, erkennst du, was Gnade bedeutet. Dann begreifst du, was Gnade ist. Und dann wirst du kein Pharisäer, weil dann kommst du nicht im Mindesten auf die Idee, dass du Bonuskärtchen gesammelt hättest, mit denen du das Gläserset bekommst. Dann hast du nichts, wo du vor Gott kommen kannst und sagen kannst, du schuldest mir. Für mich ist das ein interessantes Thema, weil als ich mich bekehrt habe, habe ich Sündhaftigkeit überhaupt nicht kapiert. Ich war dabei, ich habe gespürt, es gibt Gott, ich war begeistert, es war unheimlich friedlich und Leute kamen zu mir und sagten, du musst dich bekehren. Ich sage, ja, ich bekehre mich. Ich muss sagen, sprich mir nach, du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Ich hatte keine Ahnung, was Sünde ist. Hey, ich war nicht schlechter als andere auch. Die Fehler, die ich gemacht habe, haben andere Menschen auch gemacht. Jeder macht mal Fehler. Ich habe es nicht begriffen. Ich war danach in einem Umfeld, wo ganz viel von Gnade geredet war. Ich habe es nicht begriffen. Wenn ich nicht verstanden habe, was eigentlich falsch ist, kann ich nicht verstehen, was Gnade bedeutet. Ich war da, ich habe es nicht verstanden. Und ich möchte euch einfach von dem Prozess ein bisschen erzählen. Und hier sind Leute im Raum, die sind so wie ich, die vielleicht Sünde nicht wirklich erkannt haben als Sünde und es immer wieder vergessen. Und es gibt Leute im Raum, die sind genau andersrum wie ich, die ertrinken an ihrer Sündenschuld. Die erkennen sehr wohl, wie schlecht sie sind. Und in dieser Verheißung steckt für uns beide was drin. Und diese Verheißung wird uns beide trösten. Für mich war es damals so, dass ich von Paulus gelesen habe, dass er sagt, ich bin der größte aller Sünder. 1. Timotheus 1,15. Und ich fand, das ist ein bisschen drastisch. Und ich dachte mir, naja gut, du hast Christen verfolgt, ich nicht. Du warst aber als Leute gesteinigt worden, ich nicht. Ich habe mich ziemlich cool gefunden. Ich fand, eigentlich bin ich nicht so schlecht. Und wisst ihr, was das Problem davon war? Ich war innerlich relativ tot. Ich war abgestumpft. Ich war wirklich abgestumpft. Meiner Schuld gegenüber, Gottes Gnade gegenüber. Was habe ich noch nicht verstanden? Ich habe nicht verstanden, wie sehr er mich liebt. Ich habe nicht verstanden, was er für mich getan hat. Ich habe nicht verstanden, was für ein Versorger er ist. Ich habe nicht verstanden, dass ich ihm komplett vertrauen kann. Ich war nicht abhängig von ihm. Ich war immer noch unabhängig. Das Problem, wenn du Sündenerkenntnis und Bestürzung über deine Sünde nicht an dich heranlässt, dann erkennst du die Kraft der Gnade nicht. Meine Überlebensstrategie vor meiner Bekehrung war, ganz oberflächlich mit Fehlern und Schuld umzugehen. Das heißt, ich habe die Verantwortung dafür getragen, wenn ich was falsch gemacht habe, und damit war es für mich erledigt. Und ich glaube, das machen einige. Und das ist genau das, wie es nicht ist. Du kannst für deine Fehler nicht gut machen. Das reicht nicht, wenn du sagst, ich bin bereit, die Verantwortung für meine Fehler zu übernehmen. Ein Fehler ist ein Fehler. Und eine Sünde vor allen Dingen. Ein Fehler ist erstmal eine Sünde. Und eine Sünde kann man nicht rückgängig machen. Das geht nicht. Du kannst danach noch so gut sein. Die Sünde ist da und sie bleibt. Und es war für mich echt ein langer Prozess, dass Gott mich sensibilisiert hat. Und ich sage euch einen Satz und ich meine den von Herzen ehrlich. Ich liebe Buße. Ich liebe Buße. Als ich erkannt habe, als ich angefangen habe, Gott zu sagen, Herr, mach mein Herz wieder weich. Ich habe mich so hart gemacht. mach mich wieder weich. Ich möchte auch den Schmerz erkennen über die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Wisst ihr, wie ich beschenkt wurde? Ich habe zum einen erkannt, welche Gnade Gott für mich hat. Ich habe verstanden, welche Richtigkeit in seinem Wort ist. Ich habe anfangen können, sein Wort zu lieben, weil es machte Sinn. Ja, wenn ich erkenne, wie schlecht Sünde ist und er sagt, sündige nicht, dann verstehe ich, warum. Wenn ich das bis dato nicht erkannt habe, dann denke ich mir, ja, was ist doch nicht so schlimm. Was ist noch passiert? Ich habe seine Barmherzigkeit verstanden. Ich war ein absoluter Seelenkrüppel. Ich war nicht barmherzig. Und ich bin immer noch nicht da, wo ich sein möchte. Aber ich habe Barmherzigkeit verstanden. Ich habe verstanden, was es bedeutet, ein Herz für Verlorene zu haben. Und vor allen Dingen habe ich verstanden, was es bedeutet, dass Gott sagt, ich habe ein Herz für Verlorene. Wenn wir uns den Luxus gönnen, diesen Schmerz nicht sehen zu wollen, machen wir uns arm. Und das ist nicht geistlich arm. Sondern wir machen uns arm an Empfindung, an Nächstenliebe, an Empathie. Wir machen uns arm daran zu begreifen, wie Gott ist und sein Wesen zu verstehen. Ich möchte euch da noch eine kleine Verdeutlichung zu geben. Neulich, habt ihr mitgekriegt, war das Wetter relativ grau. Wenn das Wetter draußen grau ist, dann bist du in deiner Wohnung und es ist auch grau. Und dann machst du das Licht an, aber es wird nicht hell. Und dann machst du Kerzen an, aber sie scheinen irgendwie nicht so richtig. Es ist einfach alles eine Soße. Aber wenn es draußen dunkel ist und du machst drin Licht an und du machst drin Kerzen an, dann wird's hell. Wir müssen die Dunkelheit erkennen, damit wir das Licht erkennen können. Und ich habe etwas sehr Interessantes, wie ich finde, herausgefunden. Und ich möchte euch jetzt in den Prozess der Buße mit hineinnehmen. Es ist nicht umsonst, dass Jesus Christus hier von einem Trauernden spricht und bei trauernd meint, trauernd wie um einen Verstorbenen. Das ist so ziemlich die heftigste Trauer, glaube ich, die wir haben können, wenn wir um jemanden trauern, der uns lieb war und der nicht mehr ist. Er sagt, der Trauernde wird getröstet. Und es gibt einen Trauerprozess wohl, und man kann ja alles irgendwie wissenschaftlich machen. Es gibt einen wissenschaftlichen Trauerprozess, also wie es durchgeht, und der hat 4 Phasen. Und genau ähnliche Phasen hat die Buße. Und je mehr wir Gott erlauben, unser Herz weich zu machen, und je mehr wir diese Trauer über unsere Sünde zulassen, umso heilender ist die Wirkung der Buße. Nochmal, Buße ist gut. Wenn du das noch nie in deinem Leben gehört haben solltest, Buße ist gut. Wirklich. Es ist unglaublich gut. Also, die 4 Phasen der Buße. Oder eben auch verglichen mit diesem Trauerprozess. Es beginnt erstmal mit nicht wahrhaben wollen. Jeder kennt das, wenn jemand gestorben ist, dass die nächsten Verwandten total funktionieren. Also zumindest war es bei uns in der Familie so. Die haben funktioniert. Da muss die Beerdigung geklärt werden, dann müssen all die anderen Sachen gemacht werden, dann muss man irgendwelche Sachen noch bestellen, irgendein Fest vorbereiten und so weiter und so fort. Sie haben funktioniert, aber sie waren gar nicht ansprechbar. Ja, sie haben das einfach, die waren unter Schock. Sie waren in der Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Nicht akzeptieren. In der Phase weinen Menschen zum Teil nicht mal. Sie sind versteinert. Und es ist in dem Moment nicht möglich, jemanden zu trösten, weil er es noch gar nicht an sich rangelassen hat. Und genauso machen wir das manchmal mit Sünde. Wir lassen Sünde nicht an uns ran. Wir haben gesündigt, aber wir nennen es Fehler. Wir haben gesündigt, aber wir machen keine Herzensverbindung zwischen unserer Sünde und Jesu Tod am Kreuz. Wir erkennen nicht, dass für diese Sünde Jesus gestorben ist, sondern wir sagen, ja, dann gehe ich halt zu Gott, dann bitte ich halt um Verzeihung. Aber es ist in unserem Hirn und in unserem Herzen nicht drin, was diese Verzeihung gekostet hat. Wir wollen es nicht wahrhaben. Und dann kommt die 2. Phase und die ist wichtig. Und das ist die Phase, von der Jesus spricht, die aufbrechenden Emotionen in der Trauerphase. Das ist der Moment, wo dann die Trauer einsetzt. Das ist der Moment, wo Weinen kommt, Verzweiflung kommt, Einsamkeit kommt, Verlust klar wird, Ängste kommen. Aber das ist der Moment, wo wir dieses Versteinerte, wo das aufgebrochen wird und wo man anfängt zu sagen, ah! In der Buße ist es der Moment, wo wir die Verniedlichung weglassen. Wo Sünde nicht mehr ein Fehler ist, sondern wo wir erkennen, Sünde trennt uns von Gott. Wo wir in dem Moment wird uns klar, dafür ist Jesus Christus gestorben. Das war ein Schlag auf den Nagel. Das, was ich gerade getan habe, ist teuer. Das ist für ihn sehr teuer. Es war für ihn unglaublich teuer. Und mir fällt es so leicht, aber es war so teuer. Und in dem Moment, wo ich hier bin, beim Aufbrechen der Emotionen, wo ich erkenne, das hat Christus für mich am Kreuz bezahlt, kann ich um Vergebung bitten. Nicht einfach nur mit Schwamm drüber. Sondern dann stehe ich da und sage, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und dann kommt der nächste Punkt. In der Trauerphase wäre es der Moment, wo man sagt, sich trennen. Sich trennen. Jetzt ist es für all diejenigen von euch, die eigentlich ihre Schuld schon bestens erkannt haben. Jetzt ist der Moment, wo wir sagen, sich trennen. Ich nehme Gottes Vergebung an. Gott sagt, ich bin für dich gestorben. Ich weiß, dass du sündigst. Aber ich bin für dich gestorben. Und wir trennen uns. Wir lassen unsere Sünde am Kreuz. Und wir gehen weiter. Und wir dürfen weitergehen. Und sich trennen bedeutet, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, Christus ist für mich gestorben. Ich bin gerecht vor Gott. Ich empfange seinen Trost. Glückselig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Jetzt empfange ich seinen Trost. Der Heilige Geist ist mein Tröster und er bestätigt mir, ich bin ein Kind Gottes. Glaubt ihr, dass das gut ist? Das ist gut. Das ist so gut. Und dann kommt die letzte Phase. Die letzte Phase ist die Phase, die heißt so schön, neuer Selbst- und Weltbezug. Wenn ich das geschafft habe, wenn ich meine Sünde erkannt habe und wenn ich begriffen habe, was Gnade ist und dass ich sie am Kreuz lassen darf und dass ich jetzt gerecht bin vor Gott, dann kann ich in einer neuen Beziehung zu Gott kommen. Dann bin ich eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ich darf einen neuen Lebensstil führen. Ich bin nicht mehr gebunden an das, sondern es war und es ist vorbei und es ist weg. Es ist weg. Es ist ein für alle Mal weg von mir. Ich bin eine neue Schöpfung und ich kann einen neuen Lebensstil leben und ich kann ein neues Verhalten leben. Ich bin frei. Wenn ich meine Sünde nicht anschaue, dann werde ich die Freiheit nicht erleben. Glückselig die Trauernden. Zu beneiden bist du, wenn du deine Sünde erkannt hast, weil du kannst von Gott getröstet werden. Und vielleicht bist du eher so wie ich. Dann bitte Gott, Herr, mach mein Herz weich, dass ich begreife, was Sünde bedeutet. Hey, ich möchte, da wo ich Schutzwelle um mich herum aufgebaut habe, ich möchte bitten, dass du mir hilfst, diese Schutzwelle abzubauen, damit ich wirklich das gravierende Ausmaß der Sünde erkennen kann, damit ich in die absolute Freiheit hineinkommen kann, die du für mich bereitet hast. Oder du bist nicht so. Vielleicht ertrinkst du fast an deiner Schuld. Dann bete, Herr, ich möchte nicht vorm Kreuz stehen bleiben. Herr, ich bitte dich, lehre mich, dass ich meine Schuld an deinem Kreuz lassen kann und dass ich in diese Freiheit hineingehe und dass ich diesen Weg weitergehe und dass ich erkenne und dass ich für mich ernehme und ergreife, dass du sagst, ich bin eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, mir ist vergeben worden, ich bin frei. Und Gott spricht dir heute zu. Dein Zerbruch ermöglicht erst deine Heilung. Ich lasse dich nicht zerstört stehen. Ich werde dich heilen. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Herr, ich bete, dass wir diese Wahrheit in deinem Wort, dass wir sie an uns ranlassen, dass wir sie umarmen lernen und dass wir erkennen, welchen Schatz, welche Quelle des Lebens du da hineingelegt hast. Herr, ich bitte für jeden Einzelnen, der hier ist, offenbar du uns, wo wir in Schockwirkung stehen, wo wir es nicht wahrhaben wollen, wo wir unsere Sünde nicht anschauen, wo uns nicht bewusst ist, dass du mit deinem Leben dafür bezahlen musst. Herr, lass uns weitergehen und diese Vergebung, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns, die ganz annehmen für uns, dass wir unsere Sünde ablegen dürfen und dass sie bezahlt ist, dass du der Einzige bist, der Fehler wegmachen kann, der Sünde wegnehmen kann von uns, dass du uns Gerechtigkeit zusprichst, dass wir gerecht vor dir stehen dürfen. Lass uns weitergehen. Danke, dass du einen Weg der Freiheit für uns gegeben hast. Und ich bete, dass jeder Einzelne, der hier ist, diesen Weg der Freiheit geht. Herr, Zerbruch führt zur Heilung. Danke, dass du das tust. Amen. Und für die Mädels unter euch, am 27. bis 29. April ist ein Encounter Weekend. Wenn du jetzt dastehst und sagst, ich möchte Freiheit, ich möchte Freiheit. Das Encounter ist der perfekte Ort, um Zerbruch zu erleben, aber um Heilung zu erleben. Und was man auch von den Leuten sagt, diejenigen, die nicht bereit sind, sich in die Trauer zu geben, die kriegen kein Leben mehr hin. Wenn du in dem Schock verharrst, bist du innerlich tot. Dann bist du einfach kalt wie Stein. Wir brauchen den Trauerprozess. Also, wenn einer von euch angesprochen ist, Mädels, meldet euch zum Encounter an.
Vielen Dank, Jessie. Ich möchte nochmal an Global Bridegroom Fast erinnern, was am Mittwoch sein wird, um 20 Uhr im CVJM. Dann nochmal für die unter euch, die zum ersten oder zweiten Mal heute hier waren. Wir würden uns freuen, mit euch noch eine Bionade zu trinken nach dem Gottesdienst. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst einfach mit uns reden wollt, wir werden da hinten an den schwarzen Wänden stehen. Ihr könnt unsere CD kaufen. Wir haben immer noch welche, ein paar zu verkaufen. Es gilt noch das Sonderangebot, 3 zum Preis für 2, und die lassen sich auch ganz hervorragend verschenken. Also selbst wenn euer Eigenbedarf schon weitestgehend gedeckt ist, ist das kein Grund, nicht noch weitere zu kaufen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen gesegneten Sonntag, und Julian kann leise Musik einfaden, vielleicht. Dankeschön.